Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über das Finale von Princess Charming.
Let's go!
Franzi.
Dina, das war ja ein aufregendes Finale, Dina, oder?
Das war so ein aufregendes Finale.
Wir haben ja zusammen in der Boys Bar hier in Köln geguckt. Und es war einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre mit richtig tollen Menschen. Ich bin immer noch voller Liebe nach diesem Abend.
Das finde ich auch. Es war wirklich wunderschön und ich fand es auch richtig faszinierend, dass die Leute anstanden fast bis um den ganzen Block, ne? Die Schlange war unfassbar lang. Ich habe gehört, dass auch in Berlin, ich glaube, Biene und Lou hatten in ihrem Podcast erzählt, dass die bei einem Public Viewing waren, wo über 1000 Leute da waren. Also ich finde es wirklich geil. Das habe ich nicht mitgekriegt bis jetzt, dass es bei anderen Formaten auch so passiert.
Ja, das ist, wir haben irgendwie auch eine queere Revolution zurzeit, ist mein Gefühl. Weil es ist auch so, dass auch Läden hier in Köln, die vorher gar nichts so in die Richtung gemacht haben, da gibt es jetzt auch einen, der ist auch jetzt immer so überfüllt. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie das jetzt die Läden füllt und irgendwie liebe ich alles daran.
Ich habe ja vorher von dir immer so Geschichten aus der Boys Bar gehört. Und es war für mich irgendwie in meiner Vorstellung so ein magischer Ort. Weil es immer in deiner Erzählung klang, als wäre es einfach, ja, magisch, ganz toll, unfassbar. Bei Instagram sah es auch immer ziemlich cool aus. Und tatsächlich hat es mich nicht enttäuscht. Es war genauso magisch, wie es auch in deiner Erzählung war.
Es lag aber auch an den tollen Menschen, mit denen wir da waren, würde ich sagen.
Das stimmt allerdings.
Aber Dina, bevor wir in die Folge starten, möchte ich diesmal vorwegstellen, liebe Kohorte, gibt uns unbedingt, am besten jetzt, 5 Sterne, bei Spotify, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn am Ende vergisst man das ja immer ganz gerne. Deswegen dachten wir stellen das jetzt mal kurz vorweg.
Bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch sehr gerne 5 Sterne geben. Einen Daumen nach oben bei Podimo. Und keine Ahnung, was die ganzen anderen Portale, wo man sich Podcasts anhören kann, für Bewertungssysteme haben. Aber ihr werdet bestimmt rausfinden, was da das Höchste ist. Das hätten wir nämlich gern.
Machen wir weiter mit Orga.
Franzi, ich möchte erstmal vorweg sagen, wir kriegen im Moment so viele Nachrichten. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass eigentlich ich das Instagram alleine mache. Und ich komme echt nicht so ganz hinterher. Ihr hört es wahrscheinlich auch an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen krank. Ich bin wirklich hinterher. Bitte seht mir das nach. Aber ich möchte schon mal sagen, wir werden jede einzelne Nachricht lesen. Wir werden jede einzelne Nachricht beantworten. Es dauert nur einfach ein kleines bisschen länger. Aber bitte denkt nicht, dass wir euch vergessen haben. Und bitte schreibt uns weiter. Wir kriegen oft so viele tolle Nachrichten von euch. Und ich freue mich wirklich so, die zu lesen. Ich schicke die auch dann der Franzi in unseren WhatsApp-Chat und wir freuen uns gegenseitig, wir sammeln die und denken uns immer, wenn der erste Shitstorm von wütenden Männern kommt, dann werden wir uns mit diesem Folder, mit den ganzen netten Nachrichten, werden uns damit trösten.
Beste Kohorte.
Also schon mal ein kurzes Sorry, aber es kommt.
Und eine Sache, die da ja immer wieder jetzt, glaube ich, kam und auch in den Kommentaren hier bei Spotify, war, ob wir nicht die Bachelorette auch machen könnten. Und ich muss sagen, mir bricht es doch das Herz, dass wir das nicht wöchentlich machen können. Es geht leider aus Kapazitätsgründen gerade einfach nicht. Wir müssen da ein bisschen Prioritäten setzen, aber das hält uns nicht davon ab, nicht, ich würde sagen, Stand jetzt 2 Special-Folgen zur Bachelorette zu machen. Und ich kann schon mal ein bisschen angeben, wir werden ganz, ganz besondere GästInnen haben.
Allerdings, mir hat das Herz geblutet. Na, schon in die erste Folge habe ich mir gedacht, was für ein Highlight oder war es die zweite? Es war, glaube ich, die zweite. Ihr wisst wahrscheinlich, welche Folge ich meine. Wo ich mir auch gedacht habe, bin oft ein bisschen pessimistisch und denke mir, es ist immer noch nicht genug passiert. Wo stehen wir eigentlich mit der Welt? Wenn man sich die Forschung anguckt, sehen wir, dass viele Sachen, so was Gleichheit angeht, dass sie eher rückläufig sind. Aber dann sehe ich sowas im Fernsehen und denke mir so, okay, das vor 10 Jahren hätte es das noch nicht gegeben. Vor 5 Jahren hätte es das noch nicht gegeben. Und ich finde es wirklich großartig.
Ich finde es auch einfach nur großartig. Und genau das habe ich dir auch geschrieben, so Dina. Wir müssen über die Bachelorette reden. Das ist aktuell jetzt mein Lieblingsformat.
Ich glaube, meins auch gerade.
Also freut euch auf die Special-Folgen. Das wird super.
Das wird richtig toll. Franzi, ich will eigentlich gar nicht anfangen mit der Folge an sich. Denn ich mache das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit einem lachenden Auge, weil ich mich auf die Folge freue und ich gesehen habe, dass du was richtig Schönes vorbereitet hast. Und weil ich auch unbedingt darüber sprechen will, denn ich fand es einfach eine großartige Staffel und ich fand es ein großartiges Finale. Und mit einem weinenden Auge, weil ich wirklich traurig bin, dass das jetzt vorbei ist. Ich glaube, bis jetzt war das fast, nee, nicht fast, es war das Lieblingsformat von mir, was wir bis jetzt kommentiert haben. Mir hat es so gut gefallen. Ich habe zu allen Menschen eine richtig tiefe parasoziale Beziehung aufgebaut und ich glaube, es lag wahrscheinlich auch dran, dass wir zwischendurch so viele Nachrichten und Rückmeldungen auch von den KandidatInnen gekriegt haben, dass wir Gästinnen zum Format da hatten. Also ich habe es richtig geliebt.
Ja, ich bin auch jetzt schon voller Nostalgie, dass sich das dem Ende zuneigt. Und ich freue mich auf alles, was irgendwie noch in die Richtung kommt. Selbst wenn es keine Princess Charming Staffel mehr geben sollte, hoffe ich, es gibt neue queere Formate, die uns genauso abholen wie dieses.
Ich hoffe, dass die Gerüchte stimmen, dass jetzt wirklich Charming Girls kommt. Dass wir halt auch einfach noch ein paar Leute aus der Staffel wiedersehen. Ich finde, wir sollten am Ende eigentlich der Folge auch nochmal spekulieren, was wir glauben, wer wiederkommt.
Auf jeden Fall.
Ich schreibe das mal eben auf unsere Liste.
Sollen wir anfangen, damit dass ich dir eine Main-Plot-Summary gebe, Dina?
Unbedingt.
Was passiert in der letzten Folge von Princess Charming? Beim Schnorcheldate ist Christine völlig egal, ob sie nun Lea oder Fische ertaucht. Und nach dem Schnorcheln, da gibt es Fußbänder und die beiden lassen ihre Wünsche schwimmen. Lea und Maike fliegen danach hoch hinaus und lassen sich traditionell thailändisch tätowieren, woraufhin Lea ganz emotionale Briefe zur Entscheidungsfindung liest und sich auch dabei ein paar Fotos anguckt. Und dann geht's zur Entscheidung. Und Trommelwirbel, Lea lässt beide abblitzen und wählt sich selbst. Das war's, Dina. Ich würde sagen, das ist ein legendäres Ende, aber bevor wir über das Ende sprechen, was, denke ich, hier den größten Raum einnehmen wird, lass uns erstmal vorne anfangen. Ich weiß, Dina, mein Schatz, du liebst Struktur. Das heißt, wir starten jetzt mit dem Date zwischen Lea und Christine. Was sagst du dazu?
Kann ich kurz was einwerfen? Ich habe in der letzten Folge geteilt, dass ich so Probleme habe, etwas, wenn wir so switchen zwischen den verschiedenen Komponenten und wenn wir die Folgen nicht chronologisch abarbeiten. Und dann haben wir eine ganz liebe Nachricht von einer von unserer treuen Zuhörerinnen gekriegt, die gesagt hat, es war nicht schlimm und hat trotzdem den Faden noch erkennen können in der Folge. Die hat mich ganz gut beruhigen können. Da war ich ganz froh. Vielen Dank dafür.
Beste Kohorte.
Du kennst sie auch, aber ich will jetzt gerade nicht ihren Namen sagen, weil ich nicht weiß, ob sie okay damit ist, wenn wir ihren Namen in der Folge sagen. Aber auf jeden Fall, sie weiß auf jeden Fall, dass sie gemeint ist. Vielen Dank dafür. Ich habe mich so gefreut.
Sagst du mir nach der Folge. Aber Dina. Date zwischen Lea und Christine.
Ja, das war für mich nichts.
Das war nichts, ne? Ich fand den Vibe zwischen denen schon ganz gut. Allerdings war der für mich klar freundschaftlich, platonisch. Und ich glaube, wir alle haben es gespürt, oder?
Total. Und ich muss sagen, am Anfang hat mich diese Finalfolge nicht ganz so abgeholt. Ich weiß genau, wie ich da saß und mir dachte so, okay, das kann nicht dein Ernst sein. Jetzt muss ich mir hier so ein Date angucken von Lea und Christine, wo ich mir denke, die haben sich ja in der letzten Folge quasi erst kennengelernt, oder?
Ja, und ich fand sogar das in der letzten Folge dann noch romantischer als dieses Date. Obwohl das finale Date war.
Absolut. Also man hat's gesehen, oder ich hab's gesehen und dachte mir so, okay, offensichtlich wird's nicht Christine. Oder wenn sie Christine nimmt, wäre das irgendwie ein bisschen albern.
Ja, obwohl ich den Vibe trotzdem zwischen den beiden mag. Ich habe das Gefühl, die mögen sich. Und die haben Respekt voneinander. Das ist eigentlich ganz schön.
Total, aber es ist ja hier auch nicht Friendship Island.
Das stimmt wohl. Im Gegensatz dazu steht schon ein bisschen das Date zwischen Lea und Maike für mich.
Mhm.
Ich finde, da kommt schon der romantische Vibe eindeutig durch.
Total. Total. Das war ein richtig romantisches Date. Ich habe es gesehen und ich dachte mir so, okay, offensichtlich wird Lea Maike nehmen. Wieso sind wir überhaupt noch hier?
Ja. Für mich war es auch ein stark romantischer Vibe, aber auch gepaart mit viel Unsicherheit. Also man hat schon gespürt, da ist unheimlich viel zwischen denen und gleichzeitig ist es keine feste, stabile Sache oder so. Und das war ja auch der Vibe, den ich schon die ganze Staffel zwischen denen hatte. Der Vibe, der die zwei auch beim ersten Mal, glaube ich, auseinandergetrieben hat. Das zieht sich hier wieder fort.
Können wir kurz ein bisschen die Moralapostel, ist das falsche Wort, die Gesundheitsbeauftragten sein und sagen, das mit dem Tattoo fand ich jetzt nicht die beste Idee. Also das Tattoo an sich, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber sich mit jemandem, also ich würde mich vielleicht bei einer Hochzeit mit jemandem, mit einer Person ein Partner-Tattoo machen lassen. Okay, das ist jetzt auch so ein bisschen weird, dass in meinem Kopf so eine Hochzeit so das ultimative Ding ist, aber also sagen wir es einfach mal so, es müsste sehr viel passieren, dass ich mir mit jemandem ein Tattoo zusammen mache und nicht mal, wenn das, es muss ja nicht mal ein Partner-Tattoo machen sein, die haben ja nicht mal ein Partner-Tattoo gemacht, aber die Lea und die Maike werden ja immer aneinander und an diesen Tag denken, wenn die da drauf gucken. Das finde ich einfach ein kleines bisschen schwierig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als neue Partnerin einer der zwei, wenn ich dann da drauf gucke, weiß ich nicht. Bin ich da ein bisschen spießig?
Ich finde das überhaupt nicht spießig, aber ich sag dir den Fun Fact, dass das queere Frauen, Flinterpersonen, ständig machen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich kenne wirklich viele, die Partner in Tattoos, teilweise auch dasselbe Symbol, mit ihren Ex-Freundinnen haben und das ist irgendwie auch egal, das ist einfach ein Ding. Und deswegen war ich tatsächlich gar nicht verwundert.
Das liebe ich ja schon auch irgendwie ein kleines bisschen, ne? Wenn das auch in der Community dann so normalisiert ist. Und weil man kann das ja tatsächlich auch einfach so sehen, als das dann ein Teil der Geschichte und man erinnert sich daran und Tattoos sollen ja auch eine Geschichte erzählen, ne? So kann man es natürlich auch sehen.
Ja, so sagen das dann auch immer alle. Ja, das war ja dann zu der Zeit genau das Richtige für mich und bla bla bla. Und man trennt sich dann trotzdem 3 Monate später so gefühlt.
Hast du einen Partner in ein Tattoo? Nein, wir das raus?
Ist schon okay. Aber ich fühle mich ertappt.
Ach, du hast tatsächlich einen Partner in ein Tattoo.
Rate, wie viele Monate wir gedatet haben?
Also ich glaube, mein Limit, also mein Threshold wäre 5 Jahre.
4 Monate, bis es zu diesem Tattoo kam.
Kannst du mir kurz den Namen sagen? Ich werde den rauspiepsen.
Aber das war allerdings meine Idee und die wollte das dann auch. Und dann haben wir noch so gedacht, okay, das ist so lesbisch. Und dann haben wir gesagt, egal.
Weißt du, was ich mir gerade denke? Vielleicht gucke ich auch einfach nur mit so einer Hetero-Brille darauf und mit so einer Brille von, ich denke vor allem Männer, die denken, okay, mein Eigentum in Anführungszeichen, die darf nicht gebrandmarkt sein mit dem Namen oder dem Symbol eines anderen. Weil am besten sollte die ja auch eigentlich Jungfrau gewesen sein. Und vielleicht gibt's ja offensichtlich in eurer Community nicht so stark. Vielleicht ist das deswegen da auch nicht so ein Riesending. Ich würde mich mal interessieren, wie das bei homosexuellen Männern ist.
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Und ob tätowiert sein überhaupt bei homosexuellen Männern genauso ein Erkennungsmerkmal ist, wie es bei queeren Frauen ist.
Das ist es?
Ganz eindeutig, ja. Nicht, dass alle tätowiert sind, aber der Prozentsatz ist auf jeden Fall sehr viel höher.
Okay, können wir das zur ZuhörerInnen-Frage machen?
Oh ja.
Okay, sagt uns unbedingt, seid ihr? Wir können leider bei Spotify immer nicht so viele Kategorien machen, ne? Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch niemanden ausschließen will. Aber lasst uns mal die 2 Kategorien machen, nämlich einmal nicht queer und tätowiert, nicht queer und nicht tätowiert, queer und nicht tätowiert, queer und tätowiert. Sagt uns, wie es aussieht.
Super geil. Und dann können wir nämlich vergleichen, ob es einen Unterschied gibt zwischen queer und tätowiert und nicht tätowiert, zwischen nicht queer und nicht tätowiert.
Ich werde einen schönen Graphen daraus machen und euch den in die Story posten. Ihr solltet es unbedingt bei Instagram folgen, wenn ihr es noch nicht macht.
Okay, wenn du einen Graphen machen willst, dann brauchen wir aber viele Abstimmungen. Also hier nochmal unbedingt abstimmen, liebe Kohorte.
Ich bin ein bisschen mindblown. Das wusste ich nicht mit diesen Partner-Tattoos.
Es ist auch ein bisschen bekloppt.
Ich finde es ja, ich finde es einerseits ein bisschen geil, und andererseits, wenn ich jetzt so denke, dass ich mir mit allen Ex-Freunden ein Tattoo gemacht hätte, hätte ich mir alles sofort weggelasert. Okay, nicht alles, aber das meiste.
Also ich kenne tatsächlich auch, also Freundinnen von mir haben PartnerInnen-Tattoos mit Frauen, mit denen sie jetzt auch noch nicht mal mehr befreundet sind oder die sie überhaupt gar nicht mehr mögen. Und das ist trotzdem kein Problem, weil die auch sagen, ja, das war genau zu der Zeit ein Symbol, was mir sehr viel bedeutet hat. Genau da war ich zu dem Zeitpunkt und das war schön.
Wird er auch weggelasert?
Also die hat das jetzt nicht weggelasert.
Okay.
Aber Dina, was sagst du zu Leas Entscheidung?
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also die Franzi, du hast ja schon am Anfang mit den Zuhörenden geteilt, dass wir in der Boys Bar geguckt haben. Und ich habe bei den Dates, habe ich mir gedacht, ach ja, habe zwischendurch auch ein bisschen mit den Leuten, mit denen wir da waren, gequatscht. Und dann ging es zur Entscheidung. Und ich hatte es ja wirklich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Ich hatte das Gefühl, alle um uns herum wussten gefühlt schon, wie es ausgeht. Nur wir beide nicht. Und dann ging es los. Und ich habe gedacht, ja, es wird eh Maike. Und dann hat Lea weitergesprochen. Und dann dachte ich einmal, also, warte mal, was passiert denn jetzt? Und ich hatte so eine Gänsehaut, vor allem, als Lea dann auch so zu diesem finalen ihrer finalen Rede gegenüber der Maike angesetzt hat. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte das Gefühl, diese ganzen, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, 500? Ich bin schlecht im Schätzen. Es waren unfassbar viele Leute in dieser Bar. Ich hatte das Gefühl, alle hatten Gänsehaut. Und was sie dann gesagt hat, das hat so zu mir gesprochen. Ich fand es so geil. Ich fand es so stark. Es war für mich ein absolutes Highlight. Ich habe alles daran geliebt. Und ich glaube, vor allem lag das halt auch daran, dass es wahrscheinlich so eine Situation ist, mit der viele Leute sich irgendwie identifizieren können. Oder mir ging das auf jeden Fall so, dass es da so eine Person gibt in deinem Leben, mit der ist es irgendwie schwierig und manchmal seid ihr euch ganz nah und manchmal nicht. Du weißt aber eigentlich nie so richtig, woran du bist. Du möchtest gerne, aber die andere Person, ich will nicht sagen, lässt dich hängen, aber es gibt auf jeden Fall keine Klarheit. Und dann diesen Schlussstrich zu ziehen, so unfassbar schwierig, ist auf jeden Fall mir immer so schwer gefallen. Und wie die Lea das da durchzieht, ich hätte mir in der Situation Hoffnung gemacht. Auch nach dem Date hätte ich mir gedacht, okay, jetzt finally, jetzt endlich ist unsere Chance. Dieses Mal wird es bestimmt klappen. Und dann trotzdem zu sagen, nee, ich höre auf mein Bauchgefühl, denn das ist eigentlich nicht, was ich will. Das finde ich so stark.
Boah, ich auch. Das war ein richtig guter Move. Also wir alle wissen, wie schwer es ist, bei sowas irgendwie nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und irgendwie so rauszuzoomen und zu sagen, obwohl es eben hier und jetzt dann so viel emotional mit mir macht, ist es langfristig gesehen nicht das Richtige, weil die Stabilität wird vermutlich nicht stattfinden langfristig gesehen. Weil wir haben es ja schon oft gesagt, vergangenes Verhalten ist einfach der beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten. Und Lea hat hier, oder die beiden hatten hier eine Dynamik, die sie ja auch schon beim ersten Mal daten anscheinend hatten. Und dann wird sich da nicht großartig was ändern. Und da dann hinzugehen und zu sagen, obwohl ich fühle, obwohl wir diesen Vibe haben, wähle ich mich, meine Stabilität, meine psychische Gesundheit. Das ist wirklich wow. Und da ist, finde ich, muss man sagen, Hut ab Lea, auch ein gutes Vorbild. Und hat hier was ganz Neues in Dating-Formate gebracht, was so zuvor ja eigentlich auch noch nie da war. Ich weiß nicht, gab es das jemals? Bachelor, Bachelorette, Princess Charming, dass irgendwer gesagt hat, ich nehme niemanden?
Der Schwaben-Bachelor.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay, dann kam erst der Schwaben-Bachelor und dann die Lea. Aber ich finde, auch nochmal als Frau ist es auch nochmal ein krasserer Schritt, zu sagen, ich wähle mich. Also richtig toll.
Wir lassen einfach den Schwaben-Bachelor unter den Tisch fallen. Die Lea ist eine Ikone und der Schwaben-Bachelor nicht. Okay, der ist auch irgendwie eine Ikone. Weißt du, warum der Schwaben-Bachelor heißt?
Nee.
Der hat mal jemanden mit einem Schwan verprügelt.
Und ich habe vor allen Dingen gerade verstanden, Schwaben-Bachelor. Ich dachte, der kommt aus dem Schwabenland.
Nee, der hat jetzt sich einen Schwan genommen und jemanden damit verprügelt. Zurück zu Lea. Der Schwaben-Bachelor soll jetzt hier nicht das Spotlight von der Lea klauen.
Auf keinen Fall. Was ich auch daran liebe, ist, also ich finde, eigentlich sieht man, dass sie diese Entscheidung auch ein bisschen vorbereitet. Weil wenn wir nochmal an ihr Tattoo denken, dann lässt sie sich Protection tätowieren. Aber nicht, weil das dafür steht, das sagt sie auch extra, dass andere irgendwie sie beschützen, sondern dafür, dass sie in sich selbst sicher ist, wenn sie mit sich selbst ist. Und das fand ich so wunderschön und hat für mich auch zu dem Anfang gepasst, an dem sie gesagt hat, also ich glaube erste oder zweite Folge, sie sucht niemanden, der sie erfüllt im Sinne von ein fehlendes Puzzleteil ist, sondern jemand, der ihr Leben einfach bereichert, weil beide für sich schon ein Ganzes sind. Und ich finde, das ist so eine schöne Position, um zu daten, die wir eigentlich alle so uns erarbeiten sollten. Weil immer, wenn man aus einem Mangel heraus etwas sucht, finde ich, entstehen oder dadurch ist es sehr schnell so, dass ungesunde Dynamiken entstehen, weil wir dann ja die andere Person für etwas, was wir an uns selber nicht haben, in Verantwortung ziehen und der damit einen Auftrag geben, uns zu heilen, uns das zu geben, was wir sonst nicht hätten. Und da ist immer der Punkt, wo meiner Meinung nach schwierige Dynamiken entstehen können, weil Bewegung in der Partnerschaft ja auch nicht mehr so leicht ist. Und dass sie das macht, finde ich vor allen Dingen auch so bewundernswert, weil wenn ich jetzt mal an mein eigenes Leben denke, muss ich sagen, ich war nie so unglücklich wie in unglücklichen Beziehungen. Und das ist vielleicht auch was wir alle so ein bisschen mitnehmen können, was die Lea auch schon gelernt zu haben scheint, dass alleine zu sein, vielleicht manchmal, das Befreiendste, Schönste und Sicherste ist, was passieren kann. Was ja auch voll der wichtige Punkt ist, weil uns diese Gesellschaft ja so super krass eintrichtert, das eine Hauptbeziehung zu haben, am besten eben eine heterosexuelle, aber auch ganz generell, es ist nicht so, als ob Queere davon befreit sind, das ist, was uns glücklich macht. Und dieser Gedanke, der uns so eingetrichtert wird, der führt ja auch dazu, dass wir andere Bindungen, wie zum Beispiel Freundinnenschaften, dann eher vernachlässigen, sobald wir diese Hauptbindung haben. Und das wiederum bedeutet dann für viele, dass sie nach Trennungen dann ja auch eher einsam sind. Und ich habe jetzt gedacht, das, was ich sage, das könnte im ersten Moment so klingen, als ob das im Widerspruch zur psychologischen Forschung steht. Nämlich diese, also dass ich sage, dass Alleinsein glücklich machen kann, befreiend sein kann. Und ich möchte da kurz erklären, warum es das nicht tut. Weil die psychologische Forschung findet schon seit sehr langer Zeit immer wieder, dass Menschen in Beziehungen glücklicher sind als Menschen ohne Beziehung. Wie geht das jetzt einher mit dem, was ich so vorher gesagt habe? Da bin ich wieder in einen Recherchemodus gefallen und habe geguckt, was ist es denn, was uns so glücklich macht in Beziehungen? Und da habe ich gefunden, dass es halt eben hauptsächlich ist, die Bindung ist, die uns so gut tut. Bindung ist nämlich selbstwertstärkend. Also jetzt mal salopp gesagt, das Umfeld spiegelt uns, dass wir liebenswerte Personen sind, mit denen man Zeit verbringt. Und das übertragen wir dann auf uns selber und denken das. Also unser Selbstwert ist ganz maßgeblich davon abhängig, dass wir stabile Bindungen haben. Und Bindungen zu haben spielt auch damit ein, dass wir sozusagen so einen Sinn des Lebens fühlen. Also dieses, warum bin ich eigentlich hier? Was soll das eigentlich alles? Auch dabei helfen alle möglichen Bindungen. Aber was eben in Frage zu stellen ist, ob es dafür eine Hauptbeziehung unbedingt braucht. Und ich sage nein. Denn jetzt kommt das Spannendste, was ich seit langem im Recherchemodus gefunden habe, Dina. Trommelwirbel. Der Unterschied im Glücklichsein zwischen in einer Beziehung sein und nicht in einer Beziehung sein ist sehr viel geringer in kollektivistischen Ländern. Das bedeutet, in Kulturen, in denen man sich mehr als Gruppe begreift und generell Verbindung mit anderen kulturell schon einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, gibt es gar nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen Menschen, die in Beziehungen sind und Menschen, die in keinen Beziehungen sind. Das bedeutet, dass alle Formen von Bindungen eben zu genau diesem Glücklichsein führen können und dass es nicht primär eine Hauptbeziehung sein muss, so wie uns das eben vorgelebt wird.
Okay, Franz, ich bin richtig baff. Das wusste ich nicht, das macht aber so Sinn jetzt, wo du das sagst. Ich habe ja auch, ich war auch in so ein paar Projekten mal zur Einsamkeit involviert, denn es sind ja tatsächlich, also es war in diesen Projekten, in denen es auch um die LGBTQI+ mentale Gesundheit ging, denn Einsamkeit ist ja der Killer für die mentale Gesundheit, ne? Menschen, also Einsamkeit macht uns krank und traurig, wollen wir auf gar keinen Fall sein. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass eigentlich das, warum es uns schlecht geht, Einsamkeit ist und nicht, dass wir keine romantische Beziehung haben, oder? Und ich glaube, das sagt ja eigentlich gerade dann die Forschung, die du findest, dass nicht eine Beziehung ist, es ist, die uns glücklich macht, sondern wenn wir nicht einsam sind, aber nicht einsam sein, kann ja durch verschiedene Beziehungen kommen.
Ganz genau, das würde ich auch so zusammenfassen. Und ich meine, es gibt ja immer noch auch die Forschung, die zeigt, dass Frauen zum Beispiel, jetzt wenn wir wieder von heterosexuellen Beziehungen sprechen, nach Trennungen glücklicher sind, oft, und Männer eher unglücklicher.
Weil dann die ganze unbezahlte Care-Arbeit wegfällt.
Ganz genau.
Wäre ich auch unglücklich.
Absolut. Das fällt nämlich alles weg und dann ist es eben häufig eher so eine Art Befreiungsschlag und so ein, ach, jetzt kann ich die Energie wieder endlich auf mich lenken. Weshalb es eben Frauen häufig nach Trennungen besser geht als vor Trennungen und Männern dann aber im Gegensätzlichen schlechter, weil jetzt müssen sie halt die Arbeit dann selbst übernehmen. Und die fallen dann häufig eben auch in so eine Einsamkeitsfalle, weil die ja schon von klein auf auch nicht lernen, viele stabile Bindungen zu haben, in denen sie sich wirklich verletzlich machen. Weil sie sich ja generell nicht verletzlich machen dürfen. Was auch wieder einfach, ja, traurig ist. Wenn wir jetzt aber nochmal von Frauen ausgehen, dann ist natürlich auch wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen führen, Trennungen machen dann glücklich, wenn wir uns sie leisten können. Und damit meine ich literally leisten. Also, wenn es finanziell möglich ist. Denn diese Sozialisierung in Richtung Ehe und dass das neue Nonplusultra ist, die führt ja eben auch ganz oft dazu, dass Frauen von klein auf eben alles in ihrem Leben danach richten und sich häufig in finanzielle Abhängigkeiten begeben. Allein dadurch, dass sie unbezahlte Arbeit leisten und wenn es dann zu einer Trennung kommt, sie eben nicht finanziell ausgesorgt haben und dann sich der Lebensstandard eben sehr verändert durch Trennung. Und das ist natürlich auch noch was damit einspielt und was wir nicht vergessen dürfen, dass es halt auch nicht für jede Frau jetzt eine Option ist, die eben seit Jahren in so einem Modell lebt, sich einfach zu trennen und dann glücklich zu sein. Das spielt da natürlich auch mit rein. Trotzdem würde ich sagen, aus der ganzen Forschung, die ich hier mitgebracht habe, ist das Fazit genau das, was wir eben schon gesagt haben. Es ist nicht die Ehe, sondern es ist Bindung, die uns glücklich macht. Und Bindung, das kann alles sein. Bindung bedeutet, sich verletzlich zu machen und dass dann eben Menschen da sind, die sagen, und du bist liebenswert, so wie du bist. Diese Menschen können einfach ganz viele verschiedene Menschen sein und das bedeutet eben auch Menschen, von denen wir erstens nicht finanziell abhängig sind, zweitens nicht emotional abhängig sind und drittens, für die wir keine unbezahlte Arbeit leisten müssen, deren Haushalt wir nicht führen müssen und die wir auch nicht bemuttern müssen. Und ich würde sagen, wenn wir nochmal über die Lea sprechen, dann hat die wahrscheinlich einfach verstanden, dass sie alles hat, was sie braucht. Ich meine, die hat ja eine finanzielle Sicherheit sich erarbeitet, ganz eindeutig. Ich würde jetzt von ihrem Instagram schließen, das weiß man natürlich am Ende nicht, aber trotzdem, dass sie schon auch eine Freundschaftsgang hat, die da am Start ist.
Eine Chosen Family.
Eine kleine Chosen Family, genau. Und das ist natürlich auch trotzdem nachvollziehbar, dass man sich noch nach einer noch engeren, noch näheren Bindung irgendwie sehnt und denkt, das würde mich jetzt noch glücklicher machen. Aber halt nicht um jeden Preis. Und deshalb liebe ich alles, was sie hier in dieser Folge und zuvor gelebt hat.
Ich habe da direkt auch nochmal an die erste Folge gedacht, wo sie nämlich sinngemäß gesagt hat, ich bin schon komplett und die Person, die ich suche, die soll ein Bonus sein und ich brauche niemanden, der mich komplett macht, weil ich schon alles habe.
Ja, das
hat mir richtig gefallen.
Ja, ist ein guter Ausgangspunkt, finde ich, fürs Dating.
Franzi, ich habe während dieser Staffel ist mir, glaube ich, nochmal mehr klar geworden, was die queere Community mit Chosen Family meint. Weil das ist ja schon ein Begriff, den es vor allem bei euch gibt, ne? Also ich habe den jetzt noch nie. Okay, es klingt, als wären zwei Welten, aber es sind oft zwei Welten, ne? Ich habe es noch nie in dieser Hetero-Welt gehört, den Begriff Chosen Family. Und ich finde das richtig schön, weil der ja eigentlich auch nochmal unterstreicht, was du gerade gesagt hast, ne? Dass enge Beziehungen auch Freundschaften sein können und dass nicht so eine Liebesbeziehung die einzig wichtige Beziehung im Leben ist. Und dass das nicht mal, ja, dass das vielleicht nur eine der wichtigen Beziehungen ist. Und dass andere Beziehungen genauso viel wert sind.
Ja, und uns auch genauso glücklich machen können. Dina, du bist auch meine Chosen Family.
Du auch meine. Ich habe eine kurze Frage. Wie beobachtest du das in deinem Umkreis? Denn ich glaube, in so Hetero-Beziehungen ist es ja schon oft so, oder in der Hetero-Welt ist es ja schon oft so, dass es da schon Leute gibt, die man nicht mehr sieht, sobald die eine Beziehung haben. Und dann kommen die wieder, wenn die vorbei ist. Und sobald die eine Beziehung haben, sind die wieder weg. Beobachtest du das weniger in der queeren Community?
Schon. Also ich beobachte, also was es sehr stark trotzdem gibt, nach meinen Beobachtungen, ist dieses Aufeinanderhängen, ne? Und sich so schon auch einfach sehr viel am Anfang miteinander abhängen und verhältnismäßig viel. Aber nicht die Vernachlässigung des Freundeskreises unbedingt. Es ist eher dann die Herausforderung, dass man dann, also so dieses aus dem Körper der anderen wieder herausschlüpfen, so dieses, was ist deins, was ist meins, was ist, wenn wir uns mal streiten, mit wem sprechen wir dann, wenn wir jetzt schon irgendwie den Freundeskreis teilen, was ist nach einer Trennung, müssen die sich dann positionieren? Also das sind schon Herausforderungen, ne? Wenn man so viel auch in der Community macht, statt eben, dass es so klar aufgeteilt ist, das sind meine Freunde, das sind deine. Genau, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, erstmal ist es halt mega schön, weil man sich ganz häufig nicht entscheiden muss, ob man jetzt mit FreundInnen was macht oder mit seiner PartnerIn.
Liebe ich.
Ja. Und ich meine, wenn die Kommunikation stimmt, dann muss das ja auch einfach nicht bedeuten, man muss sich dann ja auch nicht hassen nach Trennung. Und da muss vielleicht auch niemand Partei ergreifen. Aber ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung und hat auch schon viele Freundeskreise, wie ich das mitbekommen habe, gespalten.
Franz, ich habe das Finale geliebt und die Entscheidung war ein Highlight. Das Highlight von mir war auch noch die Lea.
Erzähl mal ein bisschen, Dina.
Wir waren ja in der Boys Bar und tatsächlich war die Lea auch da. Und wir haben sie nur aus der Ferne gesehen. Ich wollte mit euch teilen, als Lea den Raum betreten hat, ist mir der Atem gestockt.
Die ist schon eine Erscheinung, ne?
Bin immer noch ein bisschen hin und weg. Denn ich finde, das kommt, also klar, wenn man die Show sieht, ne, denkt man so, okay, das wirkt wie eine tolle Frau. Und ich habe es auch gesehen und dachte so, ja, auch gut, Princess Charming, toll. Aber ich finde, dass die Show, ich weiß gar nicht, die schafft es nicht, die Lea einzufangen. So wie die auf mich aus der Ferne immer noch, aber in echt gewirkt hat. Ich war wirklich hin und weg.
Vielleicht kommt die ja auch einfach mal zu uns. Ich würde es lieben. Wenn ihr das auch lieben würdet, liebe Kohorte, dann schreibt ihr doch mal ein paar Nachrichten. Ich glaube, die Dina würde sich ganz besonders freuen.
Okay, eigentlich wollte ich noch was teilen, aber jetzt, wo du geteilt hast, dass, oder wo du diese Einladung ausgesprochen hast, kann ich das natürlich nicht mehr sagen.
Oder wir schneiden die raus.
Okay, nee, wir lassen die drin. Ich erzähl's euch trotzdem. Ich hab's mir ja schon vorher überlegt. Ich hoffe, dass das nicht creepy klingt. Tatsächlich kann ich aber, habe ich mich schon öfter mal gefragt, wenn ich auch ein Ding für Frauen hätte, wer wäre wohl mein Typ? Das war mir nie so richtig klar. Ich habe manchmal so drüber nachgedacht und auch bei den Princess Charming-Folgen habe ich mir immer gefragt, wer wäre wohl so mein Typ? Ich hatte nie so eine richtige Antwort. Aber dann, als Lea die Boys Bar betreten hat, hatte ich eine Antwort.
Ich liebe alles daran. Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, Dina. Alles ist fluide und alles ist ein Spektrum.
Also damit, würde ich sagen, beenden wir diese Staffel Princess Charming.
Können wir noch kurz drüber sprechen, wer wir glauben, der wiederkommt?
Unbedingt.
Zu Charming Girl. Ich gucke direkt mal in unsere Cheat Sheet.
Ganz weit vorne. Offensichtlich hoffe ich, dass wir Lea nochmal wiedersehen. Ich möchte unbedingt mehr von Lea sehen.
Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass sie die Nase voll hat, aber ich drücke die Daumen.
Nee, das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe einfach, dass sie nochmal Bock hat. Dann ganz oben auf meiner Liste stehen natürlich Lucia und Celaya. Aber das sieht aus, als wären die total in Love. Deswegen glaube ich, dass die Chancen, dass die zu Charming Girls kommen, sind eher niedrig.
Bion und Luna haben ja gesagt, die gehen als Freundinnen.
Ja, das wird nicht passieren. Wo ich mir relativ sicher bin, zwei Leute, die wir wiedersehen bei Princess Charming, oder was ich mir wirklich gut vorstellen könnte, wären Maike und Tommy.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Maike hat abgeliefert und Tommy ist einfach mega interessant. Und ich finde, wir haben von Day viel zu wenig gesehen in dieser Staffel.
Ich würde es mir auch wünschen. Dann glaube ich jetzt mal, wenn wir nochmal auf ältere Staffeln gehen, ich weiß nicht, wen du da alles erinnerst, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir einmal die Steffi Stark und die Aysun nochmal wieder treffen, weil das sind auf jeden Fall welche, die ja auch in mehreren Formaten gerne mitmachen. Also die Aysun war ja bei Princess Charming und auch jetzt bei der aktuellen Bachelorette. Und die Steffi Stark, die war beim Bachelor und auch bei Princess Charming. Und ich glaube, die hat auch Bock.
Bei der Aysun wird es natürlich nur klappen, wenn die jetzt nicht mit der Bachelorette zusammen ist. Das weiß man natürlich nicht. Aber Charming Girls kommt auch wenn, dann erst nächstes Jahr, ne?
Weißt du, wer ich auch glaube, wer gehen würde? Die Miri von der ersten Staffel.
Mhm. Von dieser Staffel könnte ich mir eigentlich noch Melissa vorstellen. Denn in Melissa, und das ist mir auch nochmal aufgefallen, in der habe ich mich ja sowas von getäuscht. Da habe ich in unserem, ganz am Anfang in der ersten Folge, als wir die da gesehen haben, habe ich gesagt, Melissa wird sich wohl als Fuckgirl der Staffel herausstellen. Und ich hätte ja nicht mehr daneben liegen können.
Dann hat die so kommuniziert.
Ja.
Wahnsinn.
Toll.
Ich würde sagen, ansonsten fragen wir doch mal die Kohorte. Schreibt uns doch mal in die Kommentare hier bei Spotify, wen ihr gerne wiedersehen würdet für Charming Girls.
Ich habe gesehen, dass viele Accounts bei Instagram auch oft so ein bisschen so Wunschcasts erstellen, ne, von ihren liebsten Shows und wen die sich dann da reinwünschen. Vielleicht können wir das uns mal aufschreiben auf unsere Liste für Charming Girls. Was würden wir uns vorstellen, wer da drin ist? Und wir machen mal unsere Vorschläge dazu und ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer dazu sollte. Und dann machen wir in den nächsten Monaten mal einen kleinen Post dazu.
Unbedingt. Weil wenn ich die Leute hier so durchgehe, da waren schon echt viele coole Menschen dabei. Charming Girls muss kommen. Sonst raste ich aus.
Es wird kommen.
Und damit, Dina, würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute. Es war schon ein bisschen eine kurze Folge. Dieser Running Gag bewahrheitet sich mal.
Wie es weitergeht in der nächsten Woche, haben wir uns heute Morgen überlegt. Es ist der Plan. Es kann aber sein, dass wir in den letzten Minuten noch etwas umstricken müssen. Also es ist unser vorläufiger Plan. Ab nächster Woche werden wir dienstags unsere Sommerhausfolge immer hochladen. Also immer, bevor ihr abends die neue Folge seht, könnt ihr euch morgens unsere Besprechung von der Folge von der Woche davor anhören. Und dann werden wir freitags weiterhin die alte Folge machen.
Das wird super.
Schön, dass ihr dabei wart.
Jetzt müssen wir euch gar nicht mehr nerven mit 5 Sternen bei Spotify, weil das habt ihr ja alle schon am Anfang der Folge gemacht. Und bei Apple Podcast und Podimo Daumen hoch. Aber ich kann euch noch sagen, bestellt unbedingt mein Buch vor. Das kommt in bisschen mehr als 2 Wochen.
Ich bin so aufgeregt.
Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin. Dina, ich bekomme wahrscheinlich diese oder nächste Woche, werde ich das erste Exemplar in der Hand halten. Ich bekomme den ersten Druck frisch aus der Druckerei. Schickt Ulstein mir das direkt zu.
Ich liebe doch alles daran. Ich kann gar nicht auf Wiedersehen sagen. Ich bin wirklich ein bisschen gebrochenes Herz, dass diese Staffel vorbei ist. Ich habe es so sehr geliebt.
Ich doch auch.
Aber vielleicht kommt ja Lea nochmal. Dann ist es noch nicht ganz vorbei.
Liebe Korte, schreibt der Lea. Einmal für die Dina.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.